Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute zu unserer Diskussions- und Impulsreihe Fokus Zukunft begrüßen. Es freut mich sehr, dass wir wieder in so einer großen Runde miteinander diskutieren dürfen. Die Reihe gibt es ja seit 2015 und wir haben uns vorgenommen, sozusagen brennende Themen, aktuelle Themen, die gesellschaftliche Relevanz haben und technologische Entwicklungen für unser Zusammenleben durchaus spannend zu betrachten sind, mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, wirklich sehr breit zu diskutieren. Und ich freue mich ganz besonders auf unsere Gesprächspartner. Das sind zum einen Frau Feldner, Herr Dr. Hildesheim und Frau Dr. Kuhls. Trotz des Winters, den so ein paar Schneeflocken in Karlsruhe mitgebracht haben, haben sie es geschafft, hierher zu kommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Anmelderzahlen wirklich riesig waren. Und wir, das gab es bisher noch nicht, wir vor Anmeldeschluss sozusagen zwei Wochen vorher auch schon den Anmeldeschluss schließen mussten, weil es natürlich der Raum nur bestimmte Anzahl zulässig ist. Und insofern freue ich mich, dass Sie alle rechtzeitig da sind, dass Sie gut angekommen sind und dass wir hier miteinander diskutieren dürfen. Das ist eine Vortragsreihe, die wir in der Vergangenheit, wie gesagt, seit 2015 entsprechend machen und immer mit einer Kooperation eines Industriepartners. In der Vergangenheit war das die Siemens AG, es war NBW und heute, wie gesagt, IBM Watson, das AI-Team, das wir gewinnen konnten. Die KI-Experten drängten ja schon seit langem darauf, dass tatsächlich so etwas wie eine nationale Strategie für künstliche Intelligenz startet. Im November letzten Jahres war es dann soweit und drei große Ziele sind vorangestellt. Zum einen, Deutschland und Europa sollen ein führender KI-Standort werden und so zur Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschland beitragen. KI soll verantwortungsvoll und gemeinwohlorientiert entwickelt und genutzt werden. Und zu guter Letzt soll KI im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialogs und einer aktiven politischen Gestaltung ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell in die Gesellschaft eingebettet werden. Und nicht umsonst ist die künstliche Intelligenz daher auch das Motto des diesjährigen Wissenschaftsjahrs. Doch wo stehen wir aktuell in Bezug auf diese drei Ziele? Wie steht es zum Beispiel um das erste Ziel AI Made in Germany? Forschungsseitig sollen 100 zusätzliche Professuren eingerichtet werden. Ein genauer Fahrplan zur Umsetzung ist jedoch nicht bekannt. Industrieseitig soll der Wissenstransfer durch verschiedene Instrumente wie Gründungsförderung oder Reallabore, insbesondere auch für den Mittelstand, gewährleistet werden. Doch werden wir so tatsächlich zum KI-Hotspot? Haben wir noch die Möglichkeit, Standards zu setzen oder sind die Player schon weit vor uns? Das zweite Ziel der Strategie betrifft die verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Nutzung von KI. In diesem Punkt ist sich die Politik einig, künstliche Intelligenz soll Mensch und Umwelt dienen. Nach welchen konkreten ethischen und rechtlichen Richtlinien KI-basierte Entscheidungen getroffen werden dürfen, ist bislang jedoch nur vage formuliert. Im Entwurf Ihre ethischen Richtlinien zur KI spricht die EU lediglich von Erklärbarkeit. Die Transparenz in der Funktionsweise von KI-Systemen gelte als wichtigstes Gebot. Doch ist dies tatsächlich ausreichend? Welche Grenzen müssen KI gesetzt werden und wie ist die Frage der Haftung zu klären? Zu all diesen und noch weiteren offenen Fragen werden wir heute vielleicht keine Antwort finden. Doch zumindest zum dritten Ziel möchten wir hier heute beitragen, nämlich der Verankerung von KI im gesellschaftlichen Dialog. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit dieser Reihe wieder so großes Interesse gestoßen sind, und daran sehe ich ganz persönlich und mein Team, dass hier erheblicher Bedarf besteht, den Blick in die Zukunft zu richten, um eben schon heute die richtigen Weichen zu stellen. Ich bin sicher, dass der heutige Abend viele Impulse hierfür einbringen wird, und an der Stelle darf ich auch schon mal andeuten, dass wir nach der Diskussion nicht einfach aufhören zu diskutieren, sondern dass es im Anschluss an die Diskussion beim kleinen Get-Together auch weitergeht. Das heißt, ein kleiner Imbiss wird auch noch Möglichkeit und das Ambiente bieten, auch Themen weiter zu diskutieren. Und bitte nutzen Sie auch schon mal jetzt die Möglichkeit. Wie gesagt, Vorwarnung an dieser Stelle. Doch nun übergebe ich das Wort an Frau Jung. Sie vertritt Presse und Kommunikation am Fraunhofer ISI und sie geleitet uns durch den heutigen Abend. Und momentan darf ich von meiner Seite Ihnen allen, uns allen, einen angenehmen Abend, viele inspirierende Gedanken wünschen, und wir hören uns am Schluss der Diskussion nochmal. Danke Ihnen.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Es freut mich sehr, dass ich heute durch die Diskussion führen darf zu einem, wie man sieht, echt spannenden Thema. Ich habe auch Gäste hier vorne, mit denen ich diskutiere. Zusätzlich aber, wie jedes Mal, die schon öfter da waren, erinnern sich vielleicht, würde ich auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass natürlich das Publikum herzlich eingeladen ist, mit zu diskutieren. Wir haben Publikumsmikrofon, und wenn ich ein Zeichen dazu bekomme, dann kommt auch das Mikrofon zu Ihnen. Ich möchte aber gerne, wie am Eingang angemerkt, darauf hinweisen, dass wir eine Tonspur mitlaufen lassen. Also das könnte dann passieren, dass Sie in unserem Podcast landen. Ja, aber bevor wir anfangen, möchte ich gerne unsere Gesprächspartner hier vorne vorstellen. Ich fange mal bei dem Herrn in der Runde an. Herr Dr. Wolfgang Hildesheim, Sie sind Hochenergiephysiker, haben in München an der Ludwig-Maximilians-Universität promoviert und waren dann erstmal für etwa 10 Jahre bei einem Familienunternehmen im Bereich Big Data im Vorstand oder zumindest teilweise im Vorstand, bis Sie dann Ende der 90er zu IBM gekommen sind und dort inzwischen die Watson Group für DACH leiten. Ich bin sehr froh, dass Sie Ihren Mitarbeiter und Kollegen, Herrn Dennis Scheuer, mitgebracht haben. Und wir werden von Ihnen hören, woran Sie arbeiten. Und auf Ihre Perspektive sind wir sehr gespannt. Schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich neben mir Frau Denise Feldner. Schön, dass Sie da sind, dass Sie extra aus Berlin zu uns gekommen sind. Sie sind Cyberjuristin. Jedenfalls habe ich die Definition gefunden. Ich denke, wir werden hören, was sich dahinter verbirgt. Sie arbeiten zum Völkerrecht und beschäftigen sich unter anderem mit der Auswirkung von Technologien auf den modernen Staat und natürlich auf die Gesellschaft. Schön, dass Sie da sind. Und sehr herzlich begrüße ich auch Dr. Kerstin Kohls. Sie ist am Fraunhofer ISI als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin mit dem Thema KI immer wieder jetzt schon vertraut gewesen. Das letzte Projekt hat sich dann mit der Verwaltung oder dem Einfluss von KI in der Verwaltung beschäftigt, und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Wie in den vergangenen Veranstaltungen haben wir auch den Abend heute so angedacht, dass wir mit kleinen Impulsen starten. Meine Gesprächspartner haben versprochen, nicht über die 10 Minuten hinauszugehen. Mal schauen, ob Sie das schaffen. Frau Feldner, möchten Sie loslegen?
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, schönen guten Abend. Unsere Gastgeberin heute Abend hat ja schon mit sehr vielen sehr großen Fragen für die Menschheit und zum Thema künstliche Intelligenz eingeführt. Ich darf Ihnen sagen, mein ganz kurzer Impulsvortrag fängt auch mit einer kleinen Frage an. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Heutzutage in aller Munde. Jeder diskutiert darüber, jeder Sektor, alt und jung, in der Politik, auf dem Land. Jeder hat davon eine kleine Ahnung, jeder möchte mitreden, aber was ist es eigentlich? Ist es etwas, was definiert ist? Ist es etwas, worüber wir noch streiten? Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist gerade veröffentlicht worden vom Elsevier-Konzern. Und zwar hat Elsevier eine Studie gemacht dazu, wie in den einzelnen Sektoren, hier die Industrie aufgezeigt, die Medien aufgezeigt, der Bereich Research und der Bereich Teaching aufgezeigt, über Begrifflichkeiten der künstlichen Intelligenz diskutieren. Wir sehen hier ein Keyword-Mapping, wiedergespiegelt in den verschiedenen Größen der Kreise, die Sie sehen, und in den Zahlen in den Kreisen. Elsevier hat 6 exemplarische Begrifflichkeiten aus dem Kontext der künstlichen Intelligenzen, sage ich jetzt mal, ausgewählt. Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, Speech Recognition und dergleichen. Und hat die durch ihren Datenfilter laufen lassen, hat sie analysiert und das Ergebnis ist diese Grafik. Diese Grafik hat ganz in der Mitte einen ganz kleinen Kreis, der so ein bisschen dunkler ist und da steht so eine kleine 6 drin. Wenn man in den Industriebereich geht, sieht man zum Beispiel eine 444. Die 6 spiegelt den Bereich wider, wo es Überschneidungen in der Definition und der Nutzung der Begrifflichkeiten gibt. Also die Antwort auf die Frage, was ist die künstliche Intelligenz, ist, wir sind uns alle nicht einig darüber, wir wissen es eigentlich auch noch nicht. Wir wissen es in bestimmten Bereichen, wir wissen es in bestimmten Technologien, in einzelnen Themenfeldern, die in Konzernen oder in den Medienbereichen entwickelt werden. Wir sind uns aber insgesamt gesellschaftlich nicht einig darüber, worüber wir eigentlich reden. Es sind viele verschiedene Forschungsfelder im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs. Und diese künstlichen Intelligenzen sind für sich genommen alle noch in Entwicklungsstadien. Manche sind noch im Experimentierstadium, manche sind viel weiterentwickelt. Daraus entsteht eine gewisse Unsicherheit, nicht nur in der Definition, die Sie in jedem Policy Paper finden, das Sie heute vorfinden, den von Ihnen genannten. Die High-Level Expert Group der Europäischen Kommission hat eine riesige Definition in den Anfang ihres Berichts gestellt, um erstmal klarzumachen, worüber sie eigentlich reden und was im Folgenden ausformuliert sein wird, um dem Leser einen Leitfaden an die Hand zu geben, zu sagen, wir reden aus unserer Perspektive darüber. Alles andere ist nicht inkludiert in unserem Bereich. Daraus folgt für die Gesellschaft und für die politische Diskussion am Ende des Tages auch für das Recht, mit dem ich mich beschäftige, eigentlich ein Übersetzungsproblem, ein Unsicherheitsfaktor und eine Menge Dynamik, die daraus resultiert, dass die Technologie immer noch in Bewegung ist und sich jeden Tag eigentlich neu erfindet und fortentwickelt. Und wie wir im Bereich Watson auch gesehen haben, ab und zu auch sehr überraschende Ergebnisse produzieren kann, die dann die gesamte Wissenschaftsgesellschaft oder die Industrie dann auch mal überraschen kann. Zum Thema Industrie habe ich Ihnen eine kleine Grafik mitgebracht, die jetzt ein bisschen verzogen dargestellt ist. Ich hoffe, Sie können es trotzdem sehen. Die Kreise, die Sie gerade gesehen haben im Bereich Lehre und Research und Industrie, waren ja relativ verschieden. Im Bereich Lehre relativ klein, im Bereich der Industrie relativ groß. Das heißt auch, dass der Bereich der Industrie im Moment eigentlich viel intensiver an dem Thema dran ist, viel mehr Geld investiert und auch viel mehr darüber diskutiert wird. Das heißt also, aus dem Bereich der Industrie kommt auch der Treiber. Warum ist da gerade der Treiber auch so drin? Sie sehen es hier, hier sind so ein paar Zahlen genannt, wie viele Erwartungspunkte man in Summen umgesetzt hat, was man diesem Bereich wirtschaftlich zuordnet, was man erwartet, das ist eine Analyse von PwC, sieht man hier unten noch relativ neu, was man erwartet von der künstlichen Intelligenz im Industriebereich. Ich glaube, ganz vorne, wenn ich richtig sehe, ist China da oben mit 7 Billionen Dollar Erwartungshorizont für GDP. Dass die sich entwickelnde Asien mit, was haben wir, 0,9 Billionen, die USA, Nordeuropa haben wir da oben mit 1,8 Billionen, Nordamerika mit 3,7 Billionen. Das sind alles Prognosen, die man diesem Sektor im Moment aus Industrieseite zuordnet und sagt, so, das ist ja auch eine Option auf die Zukunft. Darin spiegelt sich auch das große Interesse, das wir gerade sehen aus dem Bereich Investoren, die sehr stark reingehen, privates Geld in einen Forschungs- auch Entwicklungssektor stecken, wie wir es in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch gar nicht mehr gewöhnt gewesen sind. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf die erste Folie. Da wollte ich Ihnen gern auch noch mal was zu den Optionen und zu den Erwartungen für die Zukunft sagen. Bin ich jetzt etwas zu schnell drüber hinweggegangen. Jeder dieser Sektoren, die Sie hier sehen, definiert und diskutiert nicht nur anders über die künstliche Intelligenz, sondern geht auch mit anderen Blickwinkeln darauf. Der Bereich Medien beispielsweise schaut auf künstliche Intelligenzen als den Heilsbringer für die Zukunft, den Bereich zu revolutionieren und viel besser und effizienter zu werden und die Kunden viel besser targeten zu können, um zu gucken, welche Informationen wollen sie eigentlich haben. Gleichzeitig sagt der Mediensektor, künstliche Intelligenzen sind eigentlich dazu geeignet, unsere Journalistenstellen völlig obsolet zu machen, überflüssig zu machen. Viele Strukturen in diesen Sektoren einfach wegzuradieren. Das heißt, es ist also auch ein existential threat, der dort besteht. Und mit diesen Blickwinkeln schaut der Medienbereich eigentlich so mehr oder weniger auf die künstliche Intelligenz. Die Forschung als Institution, die Wissenschaftseinrichtungen als Institutionen, wie diese Studie zum Beispiel sagt eher, künstliche Intelligenzen sind interessante Tools, nützliche Tools, mit denen wir unsere Arbeit verbessern, effizienter gestalten können, bessere Ergebnisse bei einer Forschungsanalyse generieren können. Aber der große Hype ist für die Institution vielleicht gerade noch nicht so richtig zu sehen. Der große Hype ist eher im Industriebereich zu sehen, im Bereich neue Geschäftsmodelle, im Bereich neue Tools, die wir entwickeln, neue Systeme, die wir entwickeln, die natürlich dann das versprechen, was Sie hier auf dieser Folie gesehen haben, diese Zukunftsprognosen zu erfüllen in der Lage sind. Das ist so ein bisschen vielleicht zum Hintergrund. Für das, was ich im nächsten Schritt eigentlich sagen möchte, ist die Frage, was heißt das, was wir gerade gesehen haben, die Diskussionslage, in der wir uns befinden, die ganz viele Übersetzungsprobleme in sich trägt, diese wahnsinnige Option auf die Zukunft, diese wahnsinnigen Hoffnungsträger, die wir da gerade entwickeln, mit einer unglaublichen Dynamik und gleichzeitig Unsicherheit. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, ist die künstliche Intelligenz nicht neu. Das sind alte Technologien. Die Ideen von künstlichen Intelligenzen gehen in der europäischen Philosophie einige Jahrhunderte zurück. Das ist nichts, was jetzt so vom Himmel gefallen ist. Warum diskutieren wir dann heute darüber? Heute haben wir eine andere Qualität in der Technologie. Wir haben erste Roboter gehen zurück auf den Anfang des 20. Jahrhunderts. Der erste Computer wurde von Konrad Zuse in den 40er Jahren in Berlin in Betrieb genommen. Das heißt also, wir hatten diese Technologie. Und wir haben jetzt durch neuere Technologien, durch viel mehr Daten, die wir erheben können, durch Fortschritt in Speichertechnologien, durch immer effizienter werdende Computer, erreicht diese Technologie eine neue Qualität. Für sich selbst genommen, die Entwicklungszyklen in der Technologie selbst, aber auch in ihrem Impact auf die Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, was uns vielleicht heute Abend auch ein Stück weit interessiert. Was heißt diese Technologie, ihr Potenzial, ihre Dynamik, ihre Unsicherheit eigentlich für die Gesellschaft? Ich habe hier postdigitale Gesellschaft geschrieben, weil ich ganz gern Sie ein bisschen mitnehmen wollte und sagen wollte, was ist eigentlich, wenn wir das Digitale, das Diskutieren so ein bisschen hinter uns gelassen haben, wo sind wir dann? Was heißt das für uns? Wo sind wir Menschen dann? Was umgibt uns dann und was brauchen wir dafür, um dahin zu kommen? Ich meine, wir brauchen dafür eine strategische und interessengeleitete Politik. Durch die Dynamik und durch das Potenzial, das in künstlichen Intelligenzen steckt, auch für autoritäre Regime, wird es notwendig, eine viel strategischer orientierte und interessengeleitete Politik zu machen, insbesondere für solche Strategien künstliche Intelligenz und nachher auch im Bereich künstliche Intelligenz und Außenpolitik, künstliche Intelligenz und Sicherheitspolitik. Wir müssen ethische Grundlagen aufgreifen, das haben Sie vorhin auch schon ausgeführt. Und da fällt jetzt das Wort Trustworthy AI, das ist das, was die Europäische Union dazu sagt, dass wir eine künstliche Intelligenz schaffen, die wir als Menschen verstehen und benutzen und ein Stück weit durchschauen können. Transparente Technologie war auch ein Stichwort dafür. Da genau die erklärbare Technologie, die jeder versteht und verwenden kann. Wir brauchen allerdings auch, um die künstliche Intelligenz einzubetten in weitere Politikbereiche, eine Internet-Governance und eine Digitalpolitik, die auf Bundes-Landesebene in Deutschland etabliert wird und auch aufeinander abgestimmt wird, weil wir über eine völlig anders verbundene, connectete Gesellschaft sprechen werden. In der Zukunft müssen auch die Politikbereiche meines Erachtens nach viel stärker verbunden werden. In Europa auf die europäische Ebene gezogen, damit wir im Wettkampf mit China und den USA, Stichwort, wo sind denn die Wettbewerber, sind wir abgehängt, wo ist unsere Position, damit wir mithalten können, müssen wir durch Konnektivitätstatbestände meines Erachtens nach auch viel enger zusammenarbeiten und unsere strategische Politik bis auf die europäische Ebene miteinander vernetzen. Dazu gehört für mich aber auch das Volk, sage ich jetzt mal so, im Staatsgebilde gedacht, Staatsmacht, Staatsvolk, Staatsgebiet. Staatsgebiet wird attackiert durch künstliche Intelligenz, die Staatsmacht muss damit gerade umgehen und das Staatsvolk muss mitgehen. Das heißt, wir brauchen eine Bildungspolitik, die von den Kindesbeinen an bis zum Rentneralter den Menschen ermöglicht, mitzugehen und zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ganz wichtig nochmal die Aufgabe, Thema Ethik, was machen die Geisteswissenschaften in diesem Kontext, wie positionieren wir sie neu, wie können sie dazu beitragen, dass wir unsere Rolle in dieser Welt finden, in dieser hybriden Welt zwischen Mensch und Maschine und nochmal ganz kurz die Skills vielleicht am Ende und damit ich meine Zeit nicht überziehe, komme ich ganz schnell zur Konklusion, die ich habe. Wenn ich auf die Folie zurückgehe, Quantität, aus Quantität wird eine andere Qualität, eine neue Qualität. Daraus möchte ich auch noch mal so ein bisschen ableiten, in die Geschichte geguckt. Die künstliche Intelligenz hat einige Winter hinter sich. Im Moment erleben wir einen wahnsinnigen Hype. Es wird viel diskutiert, jeder redet darüber. Das heißt aber nicht, dass wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren den Quantencomputer haben oder eine starke KI haben werden. Das wissen wir nicht, wie schnell es sich entwickelt. Es kann relativ schnell kommen, wenn es einen Technologiesprung, Entwicklungssprung gibt. Es kann aber auch noch ein bisschen dauern. Das heißt also, in die Zukunft geschaut, es kann auch noch mal ein Abflachen oder vielleicht sogar einen Winter geben. Das ist noch relativ, auch da sind sich, glaube ich, die Stimmen in der Wissenschaft, soweit ich weiß, nicht ganz einig, aber vielleicht können Sie dazu ja nachher sagen, Sie sehen das ganz anders oder wissen, dass es anders ist. Der Mensch tritt meines Erachtens nach gerade ein, also wir schon ein bisschen angedeutet, ein sehr wichtiges Thema im Bereich künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Was ist eigentlich mit dem Menschen? Es gibt die Theorie, dass der Mensch im Moment oder die Menschheit insgesamt durch diese Art der Technologie, die sich fundamental unterscheidet durch zu vielen anderen, die wir bisher gesehen haben, die das Menschheitszeitalter ändert und wir jetzt in die dritte Phase der Menschheit eintreten, und zwar in die technologische Phase, kommend aus der biologischen Phase der Menschheit, übergehend in die kulturelle Phase der Menschheit, jetzt in der Transformationsphase, in die technologische Phase der Menschheit, also die, ich sage dazu mal, hybride Welt, die Mensch-Maschine-Welt, beide sind miteinander connected und müssen irgendwie miteinander umgehen. Der Punkt eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so wie es keine Cybersicherheit gibt, wird es meines Erachtens nach bis auf Jahre auch keine starke KI geben, die uns alle regiert oder reguliert. Wir erinnern uns an die erste Folie, wir befinden uns immer noch da, dass wir diskutieren, was ist es eigentlich, und wir haben viele verschiedene Technologien, die sich in einem Topf befinden und diskutiert werden und entwickelt werden. Es gibt andere Staaten auf der Welt, wo die Diskussion auch gar nicht mehr um KI geht, sondern über Deep Learning oder Machine Learning voneinander getrennt, weil man weiß, das sind auch sehr starke eigenständige Bereiche. Eine These, die ich habe, ist, dass künstliche Intelligenz, der man ja jetzt irgendwie bei oder nachsagt, dass sie Heilsbringer ist, dass sie fundamentale Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft lösen kann, auch in der Politik. Ich bin in der Arbeitsgruppe im Auswärtigen Amt, da gucken wir, was kann künstliche Intelligenz, digitale Technologie tun, um in Krisengebieten zu helfen. Da tendieren die Leute manchmal dazu zu sagen, wir haben da so ein Problem in der Politik, da setzen wir einfach eine KI drauf. Stimmt nicht. Eine KI ist eine Technik und wird soziale Probleme, die wir in der Menschheit haben, nicht lösen. Das war noch ein Stichpunkt, den ich Ihnen gerne mitgeben wollte. Und vielleicht zum Abschluss, da habe ich noch mal kurz die China-Ausnahme genannt, werde ich jetzt vielleicht nicht weiter ausführen aus Zeitgründen. Aber mit dem Blick auf das große Potenzial, auf das große wirtschaftliche Potenzial, auf das große Potenzial im Sinne eines Impacts auf die Gesellschaft, ist meine These oder mein Aufruf, it's time for liberal democracies to fight back, auch wenn ich da jetzt einen Tippfehler gemacht habe. Also Politik muss aufstehen, muss eine strategisch orientierte Politik machen und sich der Technologie nähern und sich dem nähern, dass wir immer noch im Diskutieren und Definieren sind und das anerkennen und sich an dieser Stelle positionieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Feldner. Herr Dr. Hildesheim, schließen Sie an.
Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt etwas zum technischen Trend der Artificial Intelligence sagen, möchte Sie dafür begeistern. Da sind die Risiken eindeutig überschätzt und es gibt sehr, sehr große Chancen für uns alle. Man kann ja von einem weltweiten Megatrend reden und was da geht und was nicht, das will ich Ihnen in einem kurzen Impuls hier zeigen. Ich bin ja verantwortlich für das Geschäft bei der IBM von Data Science, Artificial Intelligence und Watson. Und das hier war die Geburtsstunde von Watson im Jeopardy Play und hat eben hier dieses die beliebteste Show im amerikanischen Fernsehen gewonnen. Es war ein Fortschritt in der natürlichen Sprachverarbeitung. Er spricht. Wer hat das schon mal gesehen im Internet, in YouTube? Mal die Hand hoch. Also es gibt noch eine ganze Reihe, die sich das nicht angeschaut haben. Gehen Sie mal rein, schauen sich das auf an. Das Interessante ist das Gesicht von dem Brett hier, der in dem Moment eben begreift, er wird dieses Spiel nie wieder gewinnen. Das heißt, ähnlich wie beim Schach jetzt hier im Jeopardy, kann man eben intelligente Agenten bauen, die so schnell komplizierte Fragen aus Geschichte, Natur und Wissenschaft beantworten, dass das der Mensch nicht kann. Und damit fing dieser Hype an. Und ich möchte hier, ähnlich wie meine Vorrednerin, kurz eine Definition geben. Der technische der Kontext AI ist KI. Man probiert eben hier Intelligenz nachzuahmen. Das heißt nicht, dass sie Intelligenz ist, nur Intelligenz ist. Sie kann eigentlich strunzdoof sein. Gar nichts vom Inhalt der Dinge, die sie tut, eben verstehen, aber es gut imitieren. Das machen die meisten Systeme. Und das ist dieser Trend, der hier durch schnellere Maschinen, Parallelität, NVIDIA-Grafikkarten zum Beispiel immer mehr rechnen kann. Und das Aufregende ist, dass die Maschinen eben lernen, das Machine Learning. Sie werden also laufen besser. Ich kann ihnen Dinge beibringen. Insofern akkumuliert das Wissen. Und wenn dann die neuronalen Netze, das ist die Kerntechnik, immer tiefer werden, dann nennt man das Deep Learning, weil man eben durch mehr Schichten geht. Und hier sehen Sie, wie diese Technologie eben gedacht ist, der künstlichen neuronalen Netze. Das orientiert sich also am menschlichen Gehirn. Da haben wir ja sehr, sehr viele Neuronen, 200 Milliarden mit x Kombinationen. Soweit ist jetzt die Technik noch nicht. Aber man kann eben diese Netze eben durchrechnen und Korrelationen und zum Beispiel Muster dann eben der Software beibringen, um eine Katze zu erkennen. Und dann kann eben dieser Classifier eine Katze im Dunkeln, im Hellen, von vorne, hinten, auch in allen Positionen eben sehr gut erkennen. Und insofern hat man dann der Software das Sehen beigebracht. Das ist also eine Mustererkennung. Und diese Deep-Learning-Fähigkeit, das ist eigentlich das, was so aufregend ist. Und eben in 2016 hat ein solcher Deep-Learning-Algorithmus hier, AlphaGo von Google, das Spiel Go gewonnen. Und ich erinnere mich noch, vor 5 Jahren waren in Informatikvorlesungen, sagten die Professoren, oh, das wird niemals möglich sein, viel zu kompliziert, viel zu viele Kombinationen. Und hier war es plötzlich möglich, indem die Software eben Muster in den Spielabfolgen im Videostream, also in der Beobachtung des Bretts von oben erkannt hat, millionenfach gegen sich selbst gespielt und hier den Weltmeister eben mittlerweile immer, immer schneller und besser gewinnt und auch neue Strategien hervorbringt. Und das war in dem Sinne absolut unerwartet, dass das möglich ist, einen Quantensprung in der Fähigkeit, eigene Konzepte eben hervorzubringen. Das alles ist, genauso wie Sie sagten, weit davon entfernt, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu sein oder eine Superintelligenz. Wer kennt das Buch von Nick Bostrom, mal die Hand hoch, Superintelligenz. Da wird ja ausgemalt, was passiert, wenn die Menschen die Macht übernehmen. Das alles ist Quatsch. Alle diese Dinge sind nach wie vor Narrow Artificial Intelligence, was wir im Wesentlichen voll kontrollieren. Und hier liegen die großen Chancen, die gerade in Deutschland, in Europa oft nicht richtig wahrgenommen werden, in anderen Teilen der Welt viel stärker gepusht, weil wir zu sehr über die Risiken reden. Und hier sehen Sie den Gartner Hype Cycle. Wer kennt den Gartner Hype Cycle? Mal die Hand hoch. Also das ist eine Studie von Gartner, was alle weltweiten coolen neuen technischen Trends zeigt. Und das ist immer das, was in den nächsten Jahren kommen wird. Hier sehen Sie zum Beispiel digitale Zwillinge. Sie sehen General Artificial Intelligence, gibt es noch gar nicht. Und all diese Trends in den Rot habe ich hier mal aufgemalt. Diejenigen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, wo es drin steckt. Und Sie sehen eigentlich in allen weltweiten technischen Trends steckt auch AI drin. Und deswegen redet man von einem allgemeinen Megatrend, der nicht mehr weggehen wird. Und es wird überall in allen Industrien, in allen Abläufen, in allen Lebensweisen vorkommen. Insofern die Gesellschaften und Menschen, die sich damit beschäftigen, haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Und Sie sehen oben auf der Spitze, Deep Learning, Machine Learning, das ist im Moment sehr hypey. Und wie funktioniert dieser Hype-Cycle, dass sich viele Leute das angucken und dann sagen, oh, das ist aber zu teuer oder oh, das dauert zu lange, weil es noch nicht perfekt ist. Und dann kommt die Enttäuschung, dann ist es plötzlich überall. Und das ist eigentlich der Moment, wo dann die ganzen Firmen pleite gehen und die Startups, die das gemacht haben, die eigentlich skalieren, durch die Decke gehen. Das ist eigentlich die Chance, wo man disruptive, plattformbasierte, skalierbare Geschäftsmodelle dann erfolgreich durchsetzt. Und was eben jetzt geht, zeige ich Ihnen hier im nächsten Slide, hier mal dargestellt als Gehirn. Wenn man also Deep Learning einsetzt und als Service anbietet, zum Beispiel aus der IBM Cloud, hier in Frankfurt können Sie in Sekunden umsonst diese Service, die ich Ihnen hier zeige, einsetzen, dann sind das diese Fähigkeiten, also einfache intellektuelle Fähigkeiten, die ich automatisiere, lese und schreiben, sehen und kennen, sprechen und hören und Knowledge schaffen mit dem Watson Assistant, dem Watson Visual Recognition Service, Text-to-Speech und Watson Discovery. Das ist also heute fertig, kann jeder, wir haben Praktikanten vom Hamburger Gymnasium, die können das in einer Woche einsetzen und dann können sie folgende Sachen hier machen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht von eben Daimler, das sogenannte Ask Mercedes. Wie Sie wissen, ist die Automobilindustrie in einem Kampf um das autonome Fahren. Und wer das erste autonome Auto hinbekommt, voll auch verbunden mit dem Internet, wird einen großen Vorteil haben. Und dafür brauche ich eben smarte Assistenten, um mit dem Auto zu reden, es zu bedienen. Und hier sehen Sie die Version 1, die wir mit Daimler gebaut haben. Und hier können Sie also reinsprechen, er versteht das. Sie können fragen, wie kann ich Sprit sparen, wie kann ich eben Knöpfe und Hebel bedienen. Wenn ich hier zum Beispiel ein Problem habe mit dem Cockpit, kann ich das, Sie können das im Übrigen runterladen, jeder von Ihnen, der einen Daimler hat, ist live hier in Deutschland, erkennt es automatisch, hier bestimmte Objekte am Cockpit, zum Beispiel die 12, eben das Tachometer, und wenn Sie da dann ein Warnblinklicht haben, würde es Ihnen automatisch erklären, was jetzt eine Bremskontrollleuchte bedeutet, ob Sie anhalten müssen oder reparieren müssen. Also das ist Ihr Interface zum Auto, was es auch langfristig eben möglich machen wird, eben mit Autos zu sprechen, auch ohne Fahrer. Und hier sehen Sie die Verantwortliche für Customer Service weltweit von Sabine Scheunert in einem Video aus YouTube.
About your car, how can I charge my telephone, what kind of drive modus am I able to choose? You are able now to simply ask your virtual cognitive assistant. We integrated the augmented reality for the first time in our digital product. So what you can do is, you can simply choose here, look on that, and you see, for example, that whatever you have in terms of manuals here, right. What to choose, what kind of button is for what type of thing,
yeah.
Whatever it is, Ask Mercedes will be able to answer all your questions.
I love that.
He answers also questions in terms of whether he's still available, he would like to marry you. So it's not only a chatbot, it's a true virtual assistant. With all the other, let me say, Alexa, for example, Google Home. So
yes,
we are able, let me say, they're also linking our service, our product. It's only the first and, let me say, the beginning of our digital transformation.
Love it. Thank you,
Sabine.
Very much. Thank you.
Pleasure. Thank you.
Der wesentliche Satz ist der letzte von Sabine Scheunert. It is only the beginning of our digital transformation. Die deutschen großen Konzerne sind hier sehr, sehr, sehr seriös und wissen, es ist ein Kampf um die Zukunft, um das Überleben, dass sie das gewinnen. Und wir haben jetzt die Suche gegen Google verloren, den Shop gegen Amazon und eben Social Media gegen Facebook. Aber jetzt haben wir unsere Kühlschränke, unsere Autos und unsere eben liberale Demokratie. Und wenn wir diese Dinge eben geschickt auf Plattformen packen, dann können wir diese zweite Welle eben hier eine sehr wesentliche Rolle spielen, weil wir hier wesentlich besser Produkte und Dienstleistungen haben. Und eines der wesentlichen Konzepte sind eben smarte Assistenten, die im Moment überall gebaut werden, wo Sie mithelfen können, diese zu erforschen, zu bauen, Startups zu machen. Sie haben die angenehmen Eigenschaften, dass Sie eben den Menschen nicht ersetzen, sondern eben verstärken. Augmented Intelligence, Sie sind diskret, loyal und privat. Manche Leute sprechen lieber über Schulden mit einem Roboter als mit einem Menschen. Es kann ein familiärer, bekannter Hilfspunkt sein. Produktivität ist sehr gut, Business Cases rechnen sich, die Brand wird aufgeladen, gehen Sie mal auf die Hook, auf den Internetseiten sind Sie immer mehr dieser Anwendung. Hohe Qualität ist ein Self-Service und eben die Maschinen schlafen eben auch nicht, die Roboter. Und Samstagnacht, wenn die Bank zu ist, können Sie sich dort beraten lassen, ETFs kaufen, das sind die Fintechs. Insofern, das ist ein riesiges Thema, Multimilliarden. Und das Einzige, was fehlt, sind junge, dynamische, innovative Teams und Menschen, die dies vorantreiben. Und dass wir das tun, zeige ich Ihnen in diesem Projekt, was ich hier mit Ihnen teilen möchte, auf was wir ganz besonders stolz sind, ist das Simon-Projekt. Hier ein Blick aus der internationalen Space Station aus 400 Kilometer Höhe. In 90 Minuten geht ja die ISS um die Erde rum mit 28.000 Kilometer. Der Simon ist dieser kleine Roboter, den Sie hier sehen, der dort lebt und mit dem Astronauten Alexander Gerst, unser Astronaut, der jetzt runtergekommen ist, der Kapitän auf der ISS hier gearbeitet hat, der eben spricht, hört, sieht und dort arbeitet, ist insofern der erste R2-D2, ähnlich wie beim Krieg der Sterne, der menschlichen Geschichte, wo wir die Ehre hatten, ihn eben mitzubauen und AI einzusetzen, mit dem Watson Assist, mit den ganzen anderen Services, die ich Ihnen erzählt habe. Und am 15. November am Nachmittag gab es diesen historischen Moment, wo eben die AI aufgeweckt wurde im Raumschiff auf der ISS und Alexander das erste Mal mit Simon gearbeitet hat. Und den möchte ich mit Ihnen teilen. Also den Film, den Sie jetzt gleich sehen, ist, wie eben Simon in Betrieb genommen wird. So, das ist die Bodenstation in Italien. Es geht also über Satellit, über die NASA, über die ESA zum DLR, DLR, IBM.
So after which that you detach it. Please say, Simon, wake up.
Simon, wake up.
Hello, I am your space companion.
Also hier sehen Sie das gemischte Team. Sie haben vielleicht nicht verstanden, was hier der Projektleiter Christian gesagt hat von Airbus. Das nenne ich mal Geschichte schreiben. Und das ist natürlich das, was ein junger Doktorand, ein Start-up-Mensch möchte. Man möchte einen Unterschied mal merken. Man möchte etwas schaffen, was irgendwo innovativ ist, was vorher noch nicht gab. Und hier dieses gemischte Team aus IBM, DLR und Airbus hat das hier geschafft und in dem Sinne auch Geschichte geschrieben, Innovation in Deutschland. So funktioniert das hier, der Simon. Die Ohren sind eben der Watson Speech-to-Text-Service. Hier links rum das Gehirn der Watson Assistant, mit dem man da sprechen kann. Die Augen, die Kameras, mehrere Kameras erkennen das Gesicht vom Astronauten, können hinter ihm herfliegen, ist ja die Schwerelosigkeit. Und man kann also sagen, komm her, dann kommt er her, filmt was und so weiter. Das Nervensystem ist die Cloud hier mit einer ganzen Reihe AI-Services. Dann dieses Bewegungssystem sind 15 verschiedene Föhne, die eben auch machen, dass er hinter einem hinterherkommen kann, dass er einen angucken kann. In einem Monat kann er auch zum Beispiel, wenn er Yes sagt, könnte er quasi so machen. Also sind auch einige witzige Dinge drin. Er kann gewisse Emotionen eben auch mitbekommen und wiedergeben und spricht eben. Und hier ist die Stimme vom Psalm.
Best you wherever I can, and to motivate you, no matter.
Also er sagt quasi einem, er will unterstützen. Und das nächste Projekt, was wir jetzt haben, ist, das eben in die Prozessoren selbst reinzubekommen, dass es nicht mehr über die Cloud läuft, sondern in den Kernels. Und wenn dann zum Beispiel die Raumschiffe zum Mars fliegen, was jetzt auch geplant wird, dass man da dann eben immer mehr auch als smarten Assistenten, als Werkzeug sowas an Bord haben kann. Und wenn dann die Astronauten mal eine kleine Phase haben der Frustration, könnte er auch so sprechen.
We are very far from home. What can I do?
To cheer you up, sagt er. Also man kann über die Emotion Markup Language über 10 verschiedene Emotionen jetzt auch ansteuern. Ich kann Ihnen sagen, ich mache es jetzt seit 5 Jahren, alle 6 Monate gibt es was Neues, das ist sehr aufregend und macht viel Freude. Insofern will ich meinen Punkt hier zusammenfassen. AI ist ein weltweiter technischer Megatrend, der die Art, wie wir leben und arbeiten, sehr signifikant verändern wird. Die Risiken sind massiv überschätzt, gibt es nicht. Super und General Artificial Intelligence, wenn die Möglichkeiten, das, was es da gibt heute, Narrow, eben unterschätzt sind. Neue Produkte, neue Dienstleistungen und disruptive Geschäftsmodelle, getrieben durch Doktoranden, durch Postdocs, im Wesentlichen und Start-ups, werden dramatisch eben kommen, gerade im Automobilbau, in den deutschen eben Produkten, auch der Demokratie, im sozialen Leben haben wir hier viele Dinge, die wir hier einbringen können. Insofern haben die Menschen, die Firmen und Industrien, die sich damit beschäftigen, einen sehr deutlichen Vorsprung und Vorteile. Und insofern freue ich mich auf die Diskussion.
Vielen Dank. Und wir haben noch einen dritten Impuls, den uns Frau Dr. Kuhls mitgebracht hat.
Ja, auch von meiner Seite guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sehen, hohe Erwartungen. Und ich möchte jetzt mal aus einigen von unseren Easy-Projekten berichten, wo diese Erwartungen eben auch so hoch sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben nicht so hoch sind, sondern ziemlich down to earth gehen. Wenn wir die Türen aufmachen, was haben wir da? KI, wollen wir sie reinlassen? Lassen wir sie lieber draußen? Gucken wir lieber die nächsten Türen an? Wir haben sehr unterschiedliche Projekte gemacht, in denen immer wieder KI aufgetaucht ist. Und ich möchte Ihnen kurz 3 benennen. Eines heißt Bohemia, Beyond the Horizon. Das wurde gemacht im Auftrag der Europäischen Kommission zur Vorbereitung des nächsten Forschungsrahmenprogrammes. Und lief in den letzten 2-3 Jahren mit großen Szenarien, mit einer Delphi-Studie und nochmal kleineren Miniszenarien, die der Europäischen Kommission einige Forschungsprogrammvorschläge mit in die Hand gegeben haben. Und Sie können sich vorstellen, KI, AI spielten dort eine Riesenrolle. In unterschiedlichen Bereichen. Einerseits gab es mehrere Thesen im Delphi, die sogar vorgeschlagen haben oder die angenommen haben, dass Forscher und Forschungsfragengenerierung komplett von KIs ersetzt werden. Arbeitsplätze werden wegfallen, weil wir jetzt schon sehen, dass einige Bereiche der Rechtsanwälte, dort wo es standardisierte Formularausfüllungen gibt, auch von KIs schon übernommen werden. Und wenn man das hochrechnet, wird es als nächstes tatsächlich die, das haben wir vorhin gehört, Journalisten treffen. Also da schon sehr hohe Erwartungen, sehr große Diskussionen, die sofort in Gang kamen. Das zweite Projekt, was ich nennen möchte, das nennt sich RIBRI, Radical Innovation Breakthroughs, wirklich Durchbrüche. Und da haben wir 100 Technologien, auch soziale Innovationen dabei, angeguckt, die wir halbautomatisch auch mal fast schon KI generiert haben, aber dann eben mit sehr viel Menschen- und Kopfarbeit noch mal weiter ausformulieren mussten. Und in diesem Projekt, was macht KI? Uns das Projekt sprengen, die Daten sprengen. Die Erwartungen waren so hoch, wir haben gefragt, wie ist der Einfluss auf Global Value Networks? Also wie ist in Zukunft die Erwartung, Werte dort zu generieren? Nicht nur ökonomische Werte, vielleicht auch andere Arten von Wohlstand, qualitativen Wohlstand, besseres Leben einfach. Und wir hatten 99 der Technologien dort und KI war dort. Wir kriegten keine vernünftige Darstellung hin damit. So hoch sind hier die Erwartungen gewesen in diesem Projekt. Aber dann hatten wir noch ein Spaßprojekt. Down to Earth. Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Viele haben erst mal gelacht. Das ist ja schon mal ein Widerspruch in sich. Ist es aber gar nicht. Weil auch dort sieht man natürlich die Potenziale. Dies ist ein Projekt im Auftrag des Bundesinnenministeriums, das vor allem vom Fraunhofer Fokus durchgeführt wurde. Wir vom Fraunhofer EASY waren eher diejenigen, die die Methodik dort ausprobiert haben und wir haben dort mal Szenarien gemacht und die möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, weil es könnte vielleicht einfach interessant sein, mal zu sehen, was sind so die Einflussfaktoren, die für die öffentliche Verwaltung besonders wichtig dann sind, um überhaupt KI möglich zu machen oder es überhaupt möglich zu machen, dass KI dort eingesetzt wird. Und die Einflussfaktoren, die wir angeguckt haben, in zwei Workshops mit unterschiedlichen, sehr heterogenen Gruppen, die wirklich aus Technikern zusammengesetzt waren, Juristen, Personen, die sich in der öffentlichen Verwaltung gut auskannten. Also es war eine sehr gemischte Gruppe. Und wir haben dort diskutiert, sehr lange darum gerungen, was sind denn eigentlich diese Faktoren, die dort besonders wichtig sind. Und hinterher hat sich dann bei den Szenarien, auch softwaregestützt, herausgestellt, dass es nicht nur ist, dass wir besonders viele Daten haben, die auch verfügbar sind, auf die wir auch zugreifen können, sondern auch, welche Daten wir denn wirklich haben, um eine KI dran zu trainieren. Woran lernt die? Welche Werte werden dadurch auch transportiert? In der öffentlichen Verwaltung aber eben auch die Fachkräfteverfügbarkeit. Öffentliche Verwaltung hat nicht so viel Geld. Kriegen wir dann noch die Leute? Die Wurzels dieser Welt, die saugen natürlich alle guten Fachkräfte ab. Die tollen Absolventen, die können ordentlich Geld bieten. Wer bleibt denn dann noch für die arme öffentliche Verwaltung übrig? Kaum noch einer. Und die Betriebsmodelle. Also gibt es tatsächlich deutsche Unternehmen, die da KI anbieten und auf diesem Markt mitmachen? Oder ist das Ganze schon in der Hand der Googles, Amazons und IBMs dieser Welt? Können wir dagegen an? Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Ausprägungen. Und zwei Faktoren waren noch besonders wichtig. Wer entscheidet eigentlich am Ende, wenn wir eine KI einsetzen? Wenn es wirklich hart auf hart kommt, darf ich meinen Führerschein behalten oder nicht? Es ist so grenzwertig, kann ich noch verhandeln? Die Maschine verhandelt nicht. Ist es noch der Mensch, der eingreifen kann in Zweifelsfällen? Oder entscheidet das alles die Maschine? Standardisiert, tick, zack, fertig. Kann sein. Und ein weiterer Punkt war noch sehr wichtig. Das letzte ist das Staatsverständnis, was wir haben. Haben wir einen Nachtwächterstaat, der einfach alles laufen lässt und nur dann eingreift, wenn es brennt? Haben wir einen intervenierenden Staat, der schon ab und zu mal nachguckt, sowas, wie wir jetzt in Deutschland derzeit haben, der reguliert, der aufpasst, auch was an Technologien jetzt gerade kommt? Oder haben wir einen kooperativen Staat, der vor allem dort immer wieder versucht, auch mit den Bürgern gemeinsam das Ganze in Gang zu bringen? Oder, und hier ist es rausgefallen, weil in Deutschland hofft man sowas nicht zu haben, man weiß aber nicht, ob in der Zukunft ein dominierender Staat dort ist. So etwas wie in China. Dann haben wir komplett andere Voraussetzungen für solche Szenarien. Und wir haben bei allen Szenarien immer 3 oder 4 Ausprägungen gehabt. Einige habe ich Ihnen jetzt schon genannt. Und aus diesen unterschiedlichen Ausprägungen haben wir eine Konsistenzanalyse gemacht. Mit dieser Konsistenzanalyse kann man dann bestimmte Pfade und bestimmte Szenarien herauskristallisieren. Nicht gut oder schlecht, also es gibt kein Business-as-usual-Szenario, sondern immer konsistente, in sich plausible und konsistente Szenarien. Und da sind 4 sehr spannende rausgekommen, die ich Ihnen nur ganz kurz zeigen möchte. Das erste heißt die fabelhafte Welt der KI. Und wenn Sie das jetzt nicht alles mitbekommen, es gibt eine Broschüre, die können Sie sich runterladen, da können Sie die Szenarien nochmal ganz genau nachlesen. Ein Teil davon ist dann auch in die KI-Strategie und das Eckpunktepapier der Regierung mit eingegangen, weil wir zufällig mit unserem Timing sehr gut waren. Die fabelhafte Welt der KI. Euphorie pur. Es wird viel investiert in Deutschland, in der öffentlichen Verwaltung, in KI. Die Investitionsrate ist so extrem, dass so eine richtige Goldgräberstimmung entsteht in diesem Szenario. KI ist unter Kontrolle und wir reden hier, wie bei allen 4 Szenarien, über das Jahr 2030. Und wir reden hier, wie bei allen Szenarien, über eine schwache, eine enge KI, die dann immerhin so speziell ist, dass sie eben für die öffentliche Verwaltung eingesetzt werden kann. Bei der fabelhaften Welt der KI ist die KI so weit, dass sie auch entscheiden darf. Nicht immer der Mensch muss entscheiden. Unser zweites Szenario heißt KI Retter aus der Not geboren. In diesem Szenario sind die öffentlichen Kassen leer. Wir haben eine Wirtschaftskrise oder haben sie gerade überwunden, aber es gibt überhaupt kein Geld. Niemand investiert und die öffentliche Verwaltung schon gar nicht. Aber die öffentliche Verwaltung investiert tatsächlich immerhin in KI, weil sie kann sich das Personal gar nicht mehr leisten. Zusätzlich zu unserem demografischen Wandel kriegen wir gar nicht mehr genug Personal, das wir da bezahlen könnten. Außerdem ist Personal teurer als eine KI. Also nehmen wir eine KI von der Stange. Sprich, wir kriegen Standard. Wir kriegen nichts Besonderes. Wir müssen irgendwie damit auskommen. Die KI hat immerhin noch ein positives Image in der Bevölkerung. Es ist also auch nichts Schlimmes passiert und alles das, was mal nicht so gut lief, haben wir dann schon überwunden. Aber diese KI ist mehr und mehr fehleranfällig, weil wir nehmen ja nur das von der Stange. Reparaturen können wir uns nicht leisten und Service kommt ja auch teuer. Unser viertes Szenario heißt Starkey. Das erinnert uns natürlich an was? Nämlich eine Staats-KI. In diesem Szenario setzen wir in Deutschland etwas gegen die Amazons, Googles und IBMs dieser Welt. Wir haben eine eigene KI in unserem Land, made in Germany. Ein nationales Programm, ein deutsches Gewächs mit sehr viel Geld auch im Hintergrund, hohen Investitionskosten, aber auch einer politischen Steuerung. Wir haben einen strengen Datenschutz, wir haben eine Verknüpfung aller Verwaltungsdaten, weil wir diesen strengen Datenschutz haben. Also wir können alles gucken, von Jugendamt, Führerscheinstelle, Steuern, Einwohnermeldeamt und notfalls auch Polizei mit dazuschalten. Also die KI darf überall dort hinein. Das ist zweischneidig. Einerseits macht es uns natürlich stark, als Staats-KI so etwas zu haben. Andererseits haben wir hier natürlich keinen dominanten Staat. Aber stellen wir uns nun einen dominanten Staat vor. Einen Staat wie China mit seinem China Score, der überall reingucken kann, der alles sehen kann. Oder sowas wie das, was gerade in der Türkei passiert oder in vielen anderen Ländern dieser Welt. Dann muss man schon überlegen, wie gut das dann wieder aussieht. Es wurde sehr kritisch gesehen. Andererseits hat man auch gesagt, ja, genau, sowas brauchen wir. Und das letzte Szenario, und dann bin ich auch gleich fertig, kann Spuren von KI enthalten. Es gibt natürlich auch ein Szenario, wo die Euphorie sich legt. Das Image ist schlecht, es gibt eine stagnierende Entwicklung, fast schon einen KI-Winter. Vor allem ausgelöst, weil nicht nur einfach der Hype vorbei war, sondern es gab Unfälle. Es gab Vorfälle, wo KI irgendwas falsch gemacht hat, irgendetwas auch hochgekommen ist und auch publiziert worden ist. Und die öffentliche Verwaltung investiert natürlich nicht. Wenn wir KI wollen, müssen wir draufzahlen. Wenn wir irgendwas wollen mit KI, müssen wir draufzahlen. Wenn wir eine KI wollen, müssen wir sie im Ausland kaufen. Und Fachkräfte haben wir sowieso nicht dafür. Die sind alle woanders gelandet. Meistens natürlich im Ausland. Ja, vier Szenarien. Und was stellt sich am Ende heraus? 2030 ist eigentlich ein bisschen zu früh, um über öffentliche Verwaltung nachzudenken. Und KI. Und was stellt sich noch heraus? Es war kein Szenario dabei, das allen Teilnehmern so richtig, richtig gut gefallen hat. Wenn wir also plausibel in die Zukunft gehen, müssen wir einige Barrieren, einige Denkweisen, einige Investitionsschritte noch überwinden. So richtig gut lief es in keinem der Szenarien und so richtig, richtig wollte auch keiner jedes dieser Szenarien. Das Fazit am Ende war: In der öffentlichen Verwaltung reicht manchmal schon normale Digitalisierung, einfache Suchalgorithmen, einfaches Lernen, Spracheingabe wäre natürlich gut. Und da, wo es standardisiert werden kann, da ist natürlich toll, wenn dann auch eine KI eingreift, aber manchmal tun es dann auch die einfachen Formulare. Und das Fazit ganz am Ende war, wenn ich in mein Bürgerbüro gehe, und das ist eigentlich das, wo ich mit der öffentlichen Verwaltung wirklich zu tun habe, dann möchte ich da doch lieber Menschen sehen, die mich begrüßen und nicht eine KI-Stimme, auch wenn die dann tatsächlich wie ein Mensch klingt. Das kam eigentlich am Ende bei diesen Workshops heraus. Deswegen wünsche ich uns viel menschliche Intelligenz bei der weiteren Nutzung von Intelligenz und viel gute Denkansätze, um das Ganze dann auch mal richtig zu machen. Vielen Dank.